Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören zur Predigt noch einmal Gottes Wort, wie es für den vergangenen Sonntag Kantate rausgesucht war aus der Offenbarung des Johannes im 15. Kapitel. Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig, ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, schenk uns deinen Heiligen Geist und öffne unsere Herzen für dein Wort, dass wir ganz erfüllt werden von deiner Botschaft und mit einstimmen in das Lied der Erlösten vor deinem Thron. Amen. Liebe Gemeinde, beim Klavier gibt es unten verschiedene Pedale. Wenn man das rechte Pedal betätigt, dann lösen sich die Dämpfer von den Saiten. Das heißt, die Saiten können dann frei schwingen. Und wenn man einen Ton dann auch nur ganz kurz anspielt, dann bleibt er doch klingen. Und da kann man ein interessantes Phänomen beobachten. Wenn man das Pedal tritt, also die Dämpfer abhebt von den Saiten und man singt einen Ton, dann klingt dieser gesungene Ton im Klavier nach, und zwar auf den entsprechenden Saiten. Und das in allen Obertönen. Da klingt dann das Klavier, ohne dass man es angespielt hat. Ich glaube, beim Singen ist das ähnlich. Vielleicht kann man Gesangsunterricht als den mühevollen Versuch beschreiben, möglichst sämtliche Dämpfer von den Stimmbändern abzuheben. Ja, was hat das mit der wunderbaren Szene zu tun, die der Apostel Johannes sehen darf? Stellt euch einen wunderbaren Sonnenuntergang vor, wie alles anfängt zu leuchten. Und nun stellt euch vor, dieses Leuchten wäre das Fundament, auf dem ihr steht. Ein gläsernes Meer vom Feuer erleuchtet. Welch ein herrliches Bild für Gottes Himmelreich. Wer dort angelangt ist, wer den Sieg behalten hat, der ist praktisch an das andere Ufer gelangt. Der steht nun auf der anderen Seite und hat alle Gefahren überwunden. Es geht ihm wie Mose und dem Volk Israel, nachdem sie durchs Schilfsmeer hindurchgezogen sind. Sie sind gerettet und alle Feinde sind besiegt. Und noch etwas haben sie gemeinsam, die am gläsernen Meer und die am Schilfsmeer. Sie fangen an zu singen. Warum singen sie? Sie singen, weil sie nicht anders können. Der Gesang wird im wahrsten Sinne provoziert, also er wird hervorgerufen. Wovon? Von den großen Werken unseres Gottes. Des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinne. Ganz gleich, ob beim Lied des Mose oder der Miriam oder in den Psalmen, ob nun beim Lobgesang des Zacharias, beim Lobgesang der Maria oder beim Lobgesang des Simeon oder eben auch bei diesem Lobpreis, bei dem Gesang der Erlösten im Himmel. Es geht immer um die großen Taten unseres Gottes. Der Herr hat Großes an mir getan, des sind wir fröhlich. Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist. Und hier, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Singen in diesem Sinne bedeutet, dass die großen Taten Gottes in uns nachklingen. Sie regen die Saiten an wie bei einem Klavier mit voll durchgetretenem Pedal. Gottes Harmonie wird in uns hörbar. Des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinne. Ich singe mit, wenn alles singt und lasse, was den Höchsten klingt aus meinem Herzen rinnen. Nun haben wir gehört, dass die Erlösten im Himmel neben dem Lied des Mose auch das Lied des Lammes singen. Und das führt uns noch einmal tiefer in den himmlischen Lobgesang hinein. Denn das Lamm ist ja nicht unbedingt berühmt für die schönste Singstimme. Mäh. Im Gegenteil, wer sich ein bisschen auskennt in der Bibel, was passiert mit der Stimme des Lammes? Sie verstummt. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Wie ist es dazu gekommen? Wir Menschen waren verstummt, nicht mehr empfänglich für Gottes Harmonie. Seit dem Sündenfall war es nicht nur so, dass wir die Worte unseres Gottes nur noch gedämpft vernehmen konnten, dass wir nur noch eine bloße Ahnung von seiner Herrlichkeit hatten. Die Lasten, die auf unseren Schultern lagen, waren so schwer, dass nichts mehr klingen konnte. Wir waren gefangen und gebunden unter der Macht des Todes. Es war ähnlich wie bei einem Klavier, bei dem sich die Dämpfer verklemmt haben. Wir kennen das. Wo ein Mensch schuldig geworden ist, wo er sich schämt für sein Verhalten, da ist er nicht mehr frei. Wo jemand die Liebe verletzt hat, wo jemand seinen eigenen Ansprüchen vielleicht auch nicht gerecht geworden ist, da ist jede Harmonie, jeder Wohlklang verdorben. Weil die Menschen von Gott getrennt waren, weil so viele Lasten die Menschen gedämpft hatten, war es unmöglich, dass Gottes Harmonie in den Menschen widerhallte. Sie hatten die richtige Wellenlänge verloren, die ja für Resonanz nötig ist, wie auch im Klavier. Es war keine Resonanz mehr da in dem Sinne, dass noch irgendetwas von Gottes Wirklichkeit in den Menschen erfahrbar wurde oder nachklingen konnte. Wir kennen diese Überlegungen und Fragen. Angesichts der Wirklichkeit in dieser Welt muss man logisch sogar sagen, es kann überhaupt keinen Gott geben. Es ist nicht mehr kompatibel, nicht einmal zu unserem Denken. Und deshalb ist Jesus Christus in unsere Welt gekommen. Deshalb hat er alle Last der Menschen auf sich genommen. Diese Lasten, all die Schuld, die Scham, die Sünde, die haben dann ihn so schwer gedrückt, dass er verstummen musste, wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er hat all diese Lasten ans Kreuz getragen und ist unter ihnen gestorben. Jesus stirbt und die Menschen werden frei, weil er die Last abgenommen hat. Darum können sie sich wieder aufrichten. Kein Dämpfer hindert mehr den Wohlklang. Die Herrlichkeit Gottes fängt wieder an zu klingen. Als erstes ist das Lamm vom Tod auferstanden, die Siegesfahne in der Hand. Und sein Lied ist nun das Siegeslied über alle Feinde. Alle Menschen, die ihrem Heiland Jesus Christus treu geblieben sind, die stimmen nun ein in dieses Siegeslied vor Gottes Thron. Ja, erst in ihrem Gesang wird hörbar und erfahrbar, was der Sieg Jesu Christi für uns Menschen bedeutet. Diesen Gesang mit Gottes Hafen darf Johannes nun sehen und hören. Und wenn wir ehrlich sind, ist das fast ein bisschen zu kitschig. Gläsernes Meer, vom Feuer erleuchtet und himmlische Hafen. Aber wir dürfen nun eines nicht vergessen. Wir lesen und hören hier Gottes Wort, das mitten in eine schlimme Christenverfolgung hineingeschrieben worden ist. Wir sprechen von einer Zeit, in der es nicht selbstverständlich war, dass die Christen den Sieg behalten haben. Und zu siegen, was hieß das in dieser Zeit? Das hieß, für seinen Glauben zu sterben. Also am Glauben festzuhalten, auch wenn das den Tod bedeutete. Und trotzdem haben diese Christen gesungen und mit ziemlicher Sicherheit genau dieses Lied der Erlösten. Kein Mensch kann menschlich gesehen singen, der so unterdrückt wird. Uns geht es ja schon so, wenn wir müde sind. Wir können nicht singen, wenn unsere Nerven blank liegen. Wir können nicht singen, wenn wir im Streit liegen, wenn andere uns verletzt haben. Wir können nicht singen, wenn wir verzagt sind, wenn uns der Mut abhanden kommt. Wir können nicht singen, wenn wir die gesellschaftlichen Entwicklungen sehen, der Hass, der sich vielerorts breit macht. Erst recht, wenn wir die vielen Kriege und Nöte in der Welt vor Augen haben. Wenn es dunkel wird, dann hören die Vögel auf zu singen. Heutzutage haben die Menschen in breiten Schichten aufgehört zu singen. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass es ein wenig dunkler wird in der Welt. Doch warum singen die Christen damals in der Verfolgung, wo es ja ungleich dunkler war? Müssen wir uns übrigens merken, wenn man schimpft über die Missstände in der Welt, damals sah es noch ganz anders aus. Und warum singen dort die Menschen immer noch? Warum konnten sie noch auf dem Scheiterhaufen singen? Weil Christus mit drin steckte in der Verfolgung. Er sagt, ja, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das gilt bis heute. Wo wir im Glauben mit Jesus Christus verbunden sind, da bleibt er in uns und wir in ihm. Da steckt er mit uns unter unseren Lasten und hebt sie an. Auch wenn das Leid nicht einfach weg ist, Christus verschafft uns Luft. Im Glauben an ihn sind wir frei, selbst wenn wir im Alltag gefangen sind. Damit eine Saite beim Klavier frei schwingen kann, reicht es, wenn der Dämpfer ein paar Millimeter abgehoben wird. Das ist die Freiheit der Christen in der Verfolgung. Die Musik spielt im Himmel, aber mitten in dieser Welt fängt das Klavier an, mitzuschwingen. Ein paar Millimeter haben ausgereicht und die großen Taten Gottes müssen unweigerlich auf den Lippen der Verfolgten nachklingen. Auf diese Weise konnte auch Paul Gerhardt singen, dessen schönste Lieder in der Zeit größten Leids entstanden sind. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Heute haben wir einige Gäste aus Texas unter uns. Und einige ihrer Vorfahren stammen tatsächlich von hier. Als sie damals mit Pastor Jan Kilian ausgewandert sind, dem sorbischen Mose, hatten vielleicht einige die Hoffnung, dass sie dann in ähnlicher Weise eben jenseits des Meeres das Loblied der Erlösten anstimmen können. Die Wirklichkeit sah anders aus. Die erste Generation hatte den Tod, die zweite die Not und erst die dritte das Brot, wie man sagt. Und trotzdem haben sie gesungen. Der Sänger Lyle Lovett hat einmal berichtet, dass sein Urgroßvater Hermann Schröder Lehrer und Kantor in St. Paul Lutheran Church in Serbien war. Wie gut, dass ihr auch die Kirchenmusik mit über den großen Teich gebracht habt. Wir werden in dieser Welt nicht den Himmel auf Erden finden. Aber wo Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und wo sie bei ihm bleiben, da fangen sie an zu klingen und zu singen. Und das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Einmal werden alle Völker kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. In allen Sprachen wird man unseren Gott loben. Jan Kilian hatte sich so sehr gewünscht, dass seine geliebte sorbische Sprache erhalten bleibt. Aber wo man eine Sprache nur noch selten oder gar nicht hört, da wird sie nicht mehr erlernt. Da verstummt sie irgendwann, wie auch hier in Weigersdorf. Und so ist es auch im Glauben, wo man das Wort Gottes nicht mehr hört, wo die großen Taten Gottes nicht mehr verkündigt werden. Da schläft der Glaube ein. Wo aber des großen Gottes großes Tun laut wird, da fangen die Saiten an zu schwingen. Da bleibt der Glaube lebendig. Und so ist es auch bei der Liebe Gottes. Wenn uns seine Gnade und Barmherzigkeit verkündigt wird, dann fangen nicht nur die Stimmbänder an zu schwingen, sondern da werden auch unsere Herzen angeregt und bewegt. Sie geraten in Gleichschwingung mit Gottes Herzen, das ganz und gar von Liebe erfüllt ist. Wir haben es gesungen, barmherziges Herz der ewigen Liebe, errege, bewege mein Herz durch dich, damit ich Erbarmen und Gütigkeit übe. Und so kann es nicht anders sein, dort, wo wir Menschen Gottes Liebe tatsächlich erfahren, da wird dann diese Liebe auch sichtbar in unserem Denken, Reden und Tun. Dass da noch manch ein Dämpfer auf unseren Seiten liegt, das wissen wir. Und darum bitten wir Gott, wie vorhin in der Kantate, dass er unsere Herzen bewege, dass er die Dämpfer löse. Er möge geben, dass wir im Glauben und in der Liebe miteinander verbunden bleiben, ganz gleich, wo wir in dieser Welt leben. Wenn man in ein Klavier rein singt, dann klingt es übrigens immer noch wie ein Klavier. Auch unser Gesang klingt manchmal noch sehr irdisch. Doch eines Tages werden wir das Original hören. Gott möge geben, dass wir im Glauben bleiben und dann im Himmel mit einstimmen in diesen herrlichen Lobgesang vor Gottes Thron. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.